Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Eine neue Solo-Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das jetzt hört, einen schönen Tag. Ich habe es schon angekündigt letzte Woche mit der lieben Karen. Ich hoffe, ihr habt alle das Interview gesehen. Wer das noch nicht gesehen hat oder gehört hat, möge sich das noch reinziehen. Das Interview mit Karen Levine letzte Woche war sehr, sehr spannend und wie immer sehr inspirierend. Und diese Frau ist einfach der Hammer. So, kleine Schwärmerei am Anfang. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass es heute um ein sehr berühmtes Stück gehen wird. Ich widme diesem Stück tatsächlich eine eigene Podcast-Folge. Aus verschiedenen Gründen. Und zwar geht es um Syrinx von Debussy. Ich habe vor ein paar Wochen in der Solo-Folge mal über die Rolle der Flöte als Soloinstrument gesprochen. Und da ist natürlich, logischerweise, fällt irgendwann dann das Stück Debussy Syrinx. Jede Studentin, Student, der irgendwann in seinem Leben sich mit Sololiteratur befasst, kommt an diesem Stück auch nicht vorbei. Das hat verschiedene Gründe. Aber die Frage, warum ich mir das jetzt heute als Solo-Folgenthema nehme, die ist berechtigt. Denn ich könnte natürlich auch eine Podcast-Folge über die Telemann-Fantasien machen oder über Voice von Takemitsu oder über Berio-Sequenzer. Das sind natürlich alles Werke, die sind sehr berühmt unter den Studierenden, sehr bekannt unter den Profimusiker und Profimusikerinnen. Auch auf jeden Fall sehr bekannt. Aber warum Syrinx? Also erstens ist das der Startschuss der zeitgenössischen und neuen Musik, muss ich sagen, zeitgenössisch ist dann der falsche Begriff, der Startschuss der neuen Musik für die Flötenliteratur. Debussy hat Ende des 19. Jahrhunderts ein Werk geschrieben, das kennt jeder Flötist, das ist in jedem Orchesterprobespielheft drin, L'Après-Midi. Dieser Anfang war damals schon so revolutionär, denn es hat noch keine Flöte ein Orchesterwerk eröffnet. Das gab es nicht. Vor allem nicht solo. Also solo. Ganz blank. Eine einsame Flöte fängt an mit dieser wunderschönen Melodie. So, das war noch ein paar Jahre vor Syrinx, aber ich glaube, da ist schon so ein bisschen, ich sag mal, die Popularität unseres Instruments danach gestiegen. Nicht nur im Orchester, sondern eben auch außerhalb des Orchesters. Und natürlich geht das auch von Frankreich aus. Ich werde auch mit Sicherheit hier mal irgendwann eine Folge machen über die Geschichte, wie sich das da in Frankreich abgespielt hat. Denn natürlich haben wir verschiedene Orte, wo Flötengeschichte passiert ist. Also sagen wir mal für uns heute relevant, wichtige Geschichte. Und natürlich ist Paris ein Ort, an dem wir nicht vorbeikommen. Und Syrinx ist ein Werk, was natürlich total bekannt ist, jeder spielt es, aber viele wissen überhaupt nicht den Hintergrund. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze das, dass ich diesen Podcast mache, um mal mit so ein paar Mythen aufzuräumen, beziehungsweise um einfach mal den klaren Hintergrund dieses Werks klarzumachen. Nachdem also die Flöte nicht mehr ganz so unpopulär war, nein Quatsch, wir tun so, als wäre dem Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie, als hätte es keiner hören wollen, ist ja Quatsch. Aber wir haben auf jeden Fall ein Stein im Brett gehabt, schon durch Debussy. Und 1913 wurde das Werk, was wir heute als Syrinx kennen, uraufgeführt. Aber nicht so, wie wir es heute hören. Also so, wie wir das heute aufführen, dass man ein Konzert hat und dass man das irgendwie, ich glaube, manche spielen das vielleicht auch als Zugabe, weiß ich gar nicht, aber viele spielen es wahrscheinlich einfach innerhalb ihres Konzerts. So wurde das damals gar nicht aufgeführt. Weder bei der Uraufführung noch bei den Jahren danach. Dieses Stück hieß auch nicht Syrinx, als es zum ersten Mal aufgeführt wurde. Folgendes, ich nehme euch mal kurz mit. 1913 gab es ein Bühnenstück. Und da geht es natürlich um Pan, ja, da flöte Pan. Dieses Stück trug auch eine Zeit lang diesen Titel. Und zwar ist innerhalb dieses Bühnenstückes, in dem es um Pan geht, eine Szene, in der die Melodie von Pan, wer jetzt sich mit griechischer Mythologie besser auskennt als ich, darf es jetzt gerne in den Kommentaren reinhauen, aber grundsätzlich Pan, der Flötengott, sage ich immer, nein, der Hirtengott und hat natürlich, ist der Ursprungsname der Panflöte, die wir heute als Panflöte kennen und hat eben immer sein Instrument dabei gehabt und diese Melodie spielt quasi im Hintergrund während der Bühnenmusik. Jetzt kommt's, der Flötist ist gar nicht zu sehen. Also man hört quasi diese Melodie innerhalb dieses Bühnenstückes, als Bühnenmusik, so wie wir das von anderen Opern auch kennen, dass es Bühnenmusik gibt. Da ist es allerdings so, dass das ganze Stück nicht unterhalb musiziert wird, sondern einfach nur, dass diese Melodie dann kommt, die wir als so berühmt empfinden. Und der Flötist oder die Flötistin, der das dann spielt, damals war es natürlich ein Flötist, der Louis Fleury, hat damals diese Uraufführung gespielt. Er war Soloflötist in Paris, natürlich, ja, so ein bekannter Flötist zu dem Zeitpunkt. Manche kennen ihn vielleicht auch von einem anderen Kontext her. Und man sah ihn nicht. Das heißt, man hat dieses Bühnenstück sich angeguckt in Paris und ich glaube, Ende des dritten Akts, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kam diese Melodie. So. Dann, was auch viele nicht wissen, ist, dass diese Melodie, wie wir sie heute als Noten spielen, diese zwei Saiten, gar nicht am Stück gespielt wurden, sondern dass es gab erst einen Teil, der ging bis zu der ersten, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken in die Noten, weil ich jetzt hier nichts Falsches sagen will, Ende Takt 8. Und dann gab es wieder etwas Schauspiel auf der Bühne und dann kam erst der zweite Teil, dann ab Takt 9 bis Ende. Und das wissen viele nicht. Das wissen einfach viele nicht. Dieses Stück war von Debussy nicht komponiert als Solowerk für Flöte, sondern das war eine Bühnenmusik. Man hat es für ein, also er hat es für eine Bühnen, für ein Bühnenstück geschrieben. Und es war zwar dann die Melodie von Pan, na, und deswegen trug es auch lange den Namen La Flûte de Pan, aber es war kein Solowerk. Also wir sehen das heute zwar als revolutionäres Solowerk an und spielen es auch so und sagen auch, dass nach Syrinx von Debussy die ganzen modernen Werke, die wir heute kennen, sozusagen darauf aufbauen, dass es dieses Werk von Debussy gab. Aber Debussy hat das nie so komponiert. Also er hat es nie gedacht als Solowerk, sondern es war im Kontext einer Bühnenmusik, als Bühnenmusik gedacht. Und man sah den Flötisten nicht. Also man sah zwar Pan, gehe ich jetzt mal von aus, ich habe mir das Bühnenstück noch nicht angeguckt, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch irgendwo sehen kann, aber man hört nur diese Melodie. Und Louis Fleury, der Flötist, der eben diese Bühnenmusik dann uraufgeführt hat und dann auch, ich denke mal, auch sonstige Vorstellungen gespielt hat, hatte die Noten. Und man weiß heute, dass er diese Noten nicht rausrücken wollte. Also er hat sie dann auch bei Rezitalen, also bei Konzerten später auch solo gespielt, aber immer hinterm Vorhang oder hinter der Bühne, sodass man ihn nicht sehen konnte. Weil er hat natürlich das, was wir heute als Solowerk machen, dann so gemacht, aber eben, dass man ihn nicht sieht. Und hatte die Noten in seinem Flötenkoffer so eingerollt. Ne? Jeder Flötist kennt das, ist relativ eng da drin. Und wenn man sich da jetzt vorstellt, dass da Noten drin sind oder so um den Kasten drumrum, sind die ganz schön zerknittert. Das Original ist nicht mehr aufzufinden gewesen. Also wenn ich Hähnle jetzt einfach mal, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe hier nämlich extra, ich bin natürlich bestens vorbereitet, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, wo das stand. Genau, das Autograph zu Debussys Flötensolo ist verschollen. Ja, Zitat Hähnle, ich habe hier die Hähnle-Ausgabe. Aber auch in der Bärenreiter-Ausgabe gibt es da am Anfang einen Text darüber. Und 1913, wie gesagt, uraufgeführt. Der erste Druck war erst 1927. Wer jetzt Debussys Lebensdaten kennt, weiß, dass Debussy 1918 schon gestorben ist. Das heißt, erst 9 Jahre nach seinem Tod wurde dieses Stück überhaupt verlegt. Und jetzt kommt's. Warum Syrinx? Also weil natürlich jetzt sich alle vielleicht fragen, hä, Moment, Bühnenstück, La Flûte de Pan, was da los? Syrinx hat der Verlag ausgewählt. Also Debussy wusste nicht mal, dass er Syrinx komponiert. Debussy hat eigentlich einfach eine Bühnenmusik für ein Werk, für Pan sozusagen geschrieben, eine Musik für Pan, für den Gott Pan und hat es La Flûte de Pan genannt. Ja? Und er wusste überhaupt nicht, dass er da ein Werk namens Syrinx komponiert, denn das hat nicht Debussy ausgewählt, das hat auch nicht Louis Fleury ausgewählt, sondern der Verlag, der 1927 dann die Noten erstmals gedruckt hat. Krass, oder? Also wenn man sich das mal vor Augen führt, erstens ist es kein Solowerk, zweitens hieß es nicht mal Syrinx und drittens Debussy hat es nie so gehört und auch nie so gedacht, wie wir es heute spielen. das finde ich wichtig zu wissen, wenn man es heute aufführt. Das bedeutet nicht, dass man es jetzt deswegen nicht mehr aufführen soll, weil es kein Solowerk ist. Um Gottes Willen, ich liebe dieses Stück. Ich spiele es auch wirklich bei jeder Gelegenheit, wenn ich irgendwie ein Programm frei wählen darf, wenn ich Solo mache, spiele ich immer Syrinx. Aber das muss man sich halt mal reinziehen, dass der Verlag das betitelt hat mit Syrinx. Und jetzt kommt's. Warum? Warum haben die nicht einfach La Flûte de Pan drüber stehen gelassen? Man wollte keine Verwechslung mit dem Werk von ihm aus, jetzt muss ich gucken, ich glaube, das ist ein Klavierwerk, La Flûte de Pan. Ich bin mir nicht sicher. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall gibt es ein Lied von ihm, La Flûte de Pan. Und da wollte man nicht, dass das verwechselt wird. Deswegen hat man einfach beim Verlag gesagt, gut, dann kriegt das halt jetzt einen anderen Namen. Jetzt heißt es halt Syrinx. So. Und das finde ich alles hochspannend. Man sollte das, ich persönlich sehe das so, man sollte das im Hintergrund, genau. Ich brauche mehr Kaffee, Leute. Man sollte das im Hinterkopf behalten, wenn man dieses Stück spielt. Natürlich ist das ein wichtiges Werk. Natürlich soll das aufgeführt werden und das soll gelernt werden und das ist eine super Tonübung. Also ich kenne wenig Stücke, die einen klanglich so herausfordern wie dieses Werk. Und Solo ist natürlich auch immer so, man ist quasi nackt auf der Bühne, man hat nur sein Instrument. Ich persönlich finde das mega geil. Ich kann auch jeden verstehen, der da so ein bisschen nee, finde ich jetzt nicht so Hammer. Ich liebe das. Und Syrinx ist so ein Stück, man kann das relativ schnell lernen, das ist jetzt technisch nicht so anspruchsvoll. Also man kann das im Prinzip auch schon als Musikschüler oder Musikschülerin spielen, wenn jetzt hier junge Flötistinnen und Flötisten zuhören. Das kann man schnell lernen, das ist technisch jetzt nicht so schwer, aber musikalisch und klanglich eine absolute Herausforderung. Man sollte das Stück dann nicht unterschätzen. Ich sehe das auch immer wieder bei Jung Musiziert, dass das dann irgendwie gespielt wird und ich denke mir dann, also weil natürlich kann man da irgendwie Ton für Ton sich durchhangeln, aber schön ist es dann nicht so, sondern das ist dann halt eher so, okay, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin und mir die Töne nicht abgekracht sind. Und ich persönlich habe das damals von meinem Prof gelernt, dass das so ist. Ich habe dann auch irgendwann natürlich, ich habe das schon gespielt, bevor ich nach Wuppertal kam, aber ich habe es mit ihm nochmal besprochen und er hat mir dann gesagt, dass er, wenn er es aufführt, es immer hinter der Bühne tut auch. Wie Louis Fleury. Und ich habe das dann auch gemacht. Und ich muss sagen, das ist mega geil. Ich habe das, wenn ich es kann, wenn ich es logistisch auf der Bühne oder bei dem Auftritt, wo ich bin, machen kann, versuche ich so zu spielen, dass man mich nicht sieht, sondern dass man mich nur hört. Das geilste Erlebnis hatte ich letztes Jahr im Sommer, als ich bei einem 70. Geburtstag gespielt habe. Das war so ein, also während Corona, ne, also so ein Outdoor-Geburtstag, wo ich dann im August gespielt habe. Und die hat einen riesen Garten, die Dame. Es war unfassbar schön. Und dann hatte sie sich auch Syrinx gewünscht. Sie wollte, dass ich das spiele. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich das. Aber ich spiele es so, dass sie mich nicht sehen können. Also das Publikum, es waren, weiß ich nicht, 12 Menschen oder so. Und dann bin ich hinten hinter die Büsche gegangen. Was natürlich auch noch im Hinblick auf die Geschichte von Pan und von Natur. Und es war so schön. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Syrinx draußen gespielt. Und es war einfach wunderschön. Und es war wohl auch für das Publikum, für die 12, die dazugehört haben, sehr, sehr, sehr schön und angenehm und berührend auch irgendwie, diese Szene so zu haben, dass man so ins Grüne guckt und dann spielt so eine Flöte die Melodie von Debussy. Bei Konzerten versuche ich sonst immer so zu machen, dass ich entweder halt hinter der Bühne spiele. In dem Wuppertaler Konzertsaal habe ich es quasi aus dem Hinterraum gespielt. Da habe ich nur die Tür so offen gelassen, dass man mich hören konnte. Wenn es einen Vorhang gibt, hinter den man sich stellen kann, kann man es auch hinterm Vorhang spielen. Probiert es mal aus. Also wenn ihr das nächste Mal, wenn dann irgendwer das nächste Mal mal wieder ein Konzert spielt. Nein, wenn das nächste Mal ein Auftritt ist, wo ihr das spielen wollt, bedenkt das. Macht das doch einfach mal. Und ihr könnt das natürlich auch so moderieren. Ihr könnt das dem Publikum auch so klar machen, warum ihr das jetzt macht. Denn so ist es ursprünglich gedacht gewesen. Und man kann über historische Aufführungspraxis denken, was man will. Es geht auch gar nicht darum, jetzt historische Aufführungspraxis bedeutet übrigens nicht nur Barock, sondern generell, wie wurde welches Werk wann aufgeführt und in welchem Kontext. Und ich persönlich finde das bei Syrinx einfach hochspannend und sehr, sehr wichtig, dass man diese ganzen Bausteine im Kopf hat, während man das spielt, beziehungsweise wenn man das arbeitet. Dass man weiß, dass das Stück hieß früher nicht Syrinx, es war kein Solowerk. Und wenn man es dann aufführt und man hat die Möglichkeit, dann spielt es so, dass man euch nicht sieht. Dann hat das erstens natürlich noch mal einen ganz anderen Effekt im Konzertkontext, weil das ist was anderes. Man sieht den Musiker oder die Musikerin nicht. Das ist für das Publikum was Interessantes. Man, oh, okay, wo ist der hin? Und es hat natürlich ein anderes Hörempfinden. Und man muss sich das halt auch so vorstellen, dass das damals in Paris so gewesen sein muss. Das heißt, der Louis Fleury hat da hinterm Vorhang gestanden und hat diese Melodie gespielt. Es hat einen ganz anderen Effekt, als wenn man den Flötisten oder die Flötistin dazu sieht. Das ist ganz klar. Es hat auch so ein bisschen Probespiel Charakter, wenn man hinterm Vorhang spielt. Aber ne, grundsätzlich, wenn man sich das überlegt, sehr, sehr spannend. Und ich persönlich finde das grundsätzlich wichtig, wenn man ein Werk spielt, vor allem was so berühmt ist. Also wirklich jeder Flötist, jede Flötistin hat das gespielt. Jeder. Die meisten sogar schon vor ihrer Studienzeit, dann irgendwann im Studium nochmal. Und jeder spielt es. Es ist wirklich ein absoluter Klassiker. Sollte man sich aber mit der Hintergrundgeschichte beschäftigen. Ich finde, das sollte man sowieso immer tun, wenn man ein Stück lernt und nicht einfach nur die Noten so vor sich hin nudeln, sondern wirklich zu gucken, was war das für ein Kontext? Warum wurde das komponiert? Wenn man diese Informationen rauskriegen kann, ich meine, bei manchen Komponisten oder bei manchen Werken kann man das einfach schlicht nicht mehr rausbekommen. Das ist halt schade, aber bei sehr berühmten Werken gibt es genug Forschung mittlerweile, um zu wissen, wie ist das entstanden? Gibt es ein Autograph? Na, also für alle, die nicht wissen, was ein Autograph ist, ist quasi das Original, wo der Komponist die Noten geschrieben hat. Ja, also das Papier, wo quasi der Komponist drauf geschrieben hat. Dann gibt es noch Faksimile, das sind dann quasi abfotografiert bzw. Kopien von dem Autographen und Manuskripte und so weiter. Ich habe nicht so lange Musikwissenschaft studiert und ich will hier auch keinen Musikwissenschaftspodcast draus machen. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, wo Noten herkommen und wer sie wann kopiert hat und so weiter. Na, weil wir haben halt damals keinen Kopierer gehabt, wo man einfach die Noten drauflegen konnte, sondern das musste man von Hand machen. Und auch die Entstehungsgeschichte von so einem Werk finde ich einfach wichtig zu wissen. Und gerade bei Syrinx, weil das so viel gespielt wird, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, nehmt das Stück nochmal raus, spielt es nochmal. Und wenn ihr das nächste Mal aufführen wollt, habt das im Hinterkopf. Lest vielleicht mal die Einführung in Noten, wo ihr Urtext habt zum Beispiel. Also Hähnle oder Bärenreiter gibt es, wie gesagt, Text zu dem Werk. Da gibt es Informationen, das kann man lesen. Ja, machen bestimmt auch viele, aber es gibt bestimmt Leute, die das noch nicht wussten und deswegen habe ich es jetzt heute einfach mal in der Folge thematisiert, sagen wir es mal so. Und ich liebe dieses Werk sehr, ich spiele es sehr, sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, ich finde, wenn, dann sollte man sich da so ein bisschen Hintergrundwissen aneignen und das ist auch sehr spannend in der Moderation dann klarzumachen, dass man das dann ein bisschen erzählt. Genau. Soweit. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Natürlich ist dieses Werk historisch sehr bedeutend. Nicht nur als Solowerk innerhalb der Solowerke, sondern generell in der Flötenliteratur ein sehr, sehr historisches Werk, sehr wichtig. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man seine Herkunft kennt und nicht einfach nur Noten spielt, weil sie da liegen oder weil sie da stehen. Ich zitiere gerne Karen, die meinte mal auch in einem Kurs, ich meine, sie hat sogar im Interview gesagt, das erste Stück neue Musik, was wir auf der Flöte haben, ist Syrinx von Debussy. Und ich sehe das genauso. Es ist also ein Werk, wo man sehr gut mit anfangen kann, um so in diese 20. Jahrhundert Flötenliteratur einzusteigen. Und natürlich sind da keine Spieltechniken oder sowas, aber es ist schon klanglich und von der Phrasierung und der Musikalität, dem musikalischen Ausdruck ist was völlig anderes als jetzt einen Kuhlau oder in der Romantik haben wir, wie gesagt, nicht so viele Solowerke, die wirklich interessant sind. Leider. Oder ein Telemann. Also natürlich kann man kein Debussy so spielen wie Telemann und andersrum. Punkt. Da liegen 200 Jahre dazwischen. So. Und wenn nicht sogar mehr, ich habe nicht nachgerechnet, nagelt mich bitte nicht drauf fest, wenn ich sowas sage. Ja, das finde ich einfach ganz, ganz spannend und ich, wie gesagt, ich liebe dieses Werk sehr und kann es nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat, wer das jetzt hört, diese Folge und sagt, okay, ich habe Syrinx tatsächlich noch nie gespielt, kauft euch die Noten. Und lernt es. Es ist einfach auch wunderschön zu spielen, wenn man jetzt kein Publikum hat. Es ist auch schön zu üben. Es ist eine tolle Tonübung, wie gesagt. Und man kann sehr gut an Klangfarbe arbeiten in dem Stück und an Dynamik. Aber auch einfach an seiner musikalischen Aussagekraft. Yes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wenn ihr das jetzt hier abends hört. Ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einem super spannenden Interview. Ja, ja, sehr spannend. Und zwar habe ich eine Flötistin, ich drop schon mal, die nicht nur die klassische Flöte spielt. Sagen wir es mal so. Sie kommt auch aus Wien. Ich habe hier irgendwie sehr viele Wiener, ich weiß. Wienerinnen vor allem. Sie kommt auch aus Wien und sie spielt nicht nur klassische Flöte. Sie spielt auch noch andere Flöten. Mehr sage ich nicht. Freut euch auf ein tolles Interview. Bis nächsten Mittwoch. Bis dann.